Heute bei «Apropos» die Schweiz und ihre Finanzlöcher.
Ich habe bereits im letzten Jahr von der schwierigen Finanzsituation des Bundes berichtet. Und es hat sich in der Zwischenzeit nichts verändert.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat letzte Woche das Budget für das nächste Jahr 2025 vorgelegt. Und das sieht nicht sehr rosig aus.
Die Situation ist sogar noch schlechter geworden.
Die Armee kostet sehr viel Geld. Die AHV kostet sehr viel Geld, das Asylwesen kostet sehr viel Geld, das Gesundheitswesen, die Bauern, die Banken und so weiter.
Der Grund dafür sind auch dieses Jahr nicht etwa Einnahmenausfälle, es ist das Ausgabenwachstum.
Auf die Schweiz kommen in den nächsten Jahren grosse Ausgaben zu.
Gut Deutsch, man darf auf Dauer nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.
Wie schlecht steht es wirklich ums Schweizer Budget? Und was gibt es für Ideen, um da wieder rauszukommen? Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Bundeshausredaktor Markus Häfliger in Bern. Hallo Markus.
Hallo Mirja.
Markus, bevor jetzt die Hälfte der Hörerinnen und Hörer abstellt, wenn wir sagen, wir reden über Finanzpolitik, wieso ist es wichtig, sich mit den Finanzen der Schweiz auseinanderzusetzen?
Ich weiss, das langweilt viele Leute, aber es beeinflusst unser tägliches Leben auf wirklich krasse Weise. Ich bin heute Morgen recht früh auf den Zug gegangen für ein Interview in Bern. Wir reden nachher vielleicht noch darüber. Der Zug, die Eisenbahnlinie von meinem Wohnort auf Bern, die ist vom Staat entscheidend mitfinanziert mit Steuergeldern. Dann habe ich über den Mittag bin ich schnell im Löb eine Aprikosenweihe kaufen. Wenn die Aprikosen aus der Schweiz stammen, sind sie produziert worden mit Bundessubventionen. Dann die Strassenbeleuchtung. Das ist eine Staatsaufgabe, das ist jetzt nicht vom Bund zahlt, sondern von der Stadt. Aber am Morgen, wo die Strassenlaternen geleuchtet haben, das ist Geld, das vom Staat gezahlt wird. Und dass wir eine Armee haben, das ist etwas, das der Bund ausgibt. Und auch nur schon deine und meine Ausbildung, Hochschulen, die wir vielleicht besucht haben. All das ist irgendwann vom Staat mitfinanziert werden. Und wenn der Staat jetzt ein Finanzproblem hat und irgendwo muss anfangen zu sparen, dann kann es genau die Bereiche treffen, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Und es gibt noch sehr, sehr viel mehr solche Bereiche, wo Bundesausgaben ganz direkt in unserem täglichen Leben spürbar sind.
Also früher oder später merken wir das in unserem Alltag, wenn ich dir so zuhöre. Du hast gesagt, du bist früh auf den Zug. Das ist ja fast schon Standard, wenn du bei uns bei «Apropos» bist. Du bist das Mal früh auf den Zug zum Bundesrätin Karin Keller-Sutter treffen, nach der Pressekonferenz, die sie letzte Woche gegeben hat. Es ist ums Budget der Schweiz gegangen in diesem Interview und wie man aus dem Defizit herauskommen. Was war die Botschaft von der Karin Keller-Sutter in diesem Gespräch?
Karin Keller-Sutter sagt, dass die Schweiz, der Bund, im Moment einfach viel mehr ausgibt, als er eigentlich sollte, dass er mehr ausgibt, als er einnimmt und dass Prognosen, wenn man jetzt nichts macht, schlecht sind, dass uns mittelfristig 3 bis 4 Milliarden fehlen in den nächsten Jahren. Ein anderer, sagen wir jetzt, ein normaler Staat würde wahrscheinlich einfach mehr Schulden machen, das geht in der Schweiz nicht, weil die Schuldenbremse unsere Politiker, also das Parlament, Bundesrat, ihnen schlicht verbietet, gewisse Ausgaben zu überschreiten. Und darum, sagt Karin Keller-Sutter, das war ihre Botschaft, wir müssen jetzt einfach, koste es, was es wollen, die 3 bis 4 Milliarden wegsparen. Es könnte auch noch deutlich mehr sein, weil parallel dazu sind noch diverse Mehrausgaben in der Pipeline. Wir können dazu vielleicht nachher dann auch noch kurz reden. Wenn dann diese Mehrausgaben auch noch beschlossen würden, müssen wir auf der anderen Seite noch mehr einsparen. Und das sind wirklich Beträge, wo sie eben auch gesagt hat, das geht nicht mit einem Federsprich, weil da gibt es ein paar grössere Probleme, um solche Beträge streichen.
Das ist also eine Kernaussage von dieser Auslegeordnung, die Karin Keller-Sutter jetzt gemacht hat, von diesem Finanzplan. Wie wird so ein Budget eigentlich festgelegt?
Das ist eines der Probleme. Etwa 2/3 der Ausgaben vom Bund, also total hat er ein Budget im Moment von etwa 80 Milliarden. 2/3 von dem Geld, das ist wie von Gesetzes wegen festgelegt. Also der mit Abstand grösste Brocken sind zum Beispiel die Sozialwerke. Das sind über 30 Milliarden. Und dort kann der Bund nicht einfach sagen, ja, als nächstes zahlen wir nur noch die Hälfte. Die Ansprüche, AHV-Rente, IV-Rente, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort, das ist im Gesetz festgelegt. Prämienverbilligung, alles. Das muss der Bund zahlen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Bevölkerung immer älter wird, dann muss er einfach mehr zahlen. Punkt. Und wenn man das ändern möchte, müssen wir Gesetz ändern. Und dann müsste das Parlament zustimmen und möglicherweise das Volk. Und eben dann gibt es die Eingaben, die eben die einzelnen Departemente machen. Der grosse Teil ist wie fix. Und dann gibt es noch so ein paar Bereiche, die weniger fix sind. Und dort muss dann der Bundesrat jedes Jahr schauen, wo können wir noch etwas rausstreichen, damit wir das Budget so ausgestalten können, dass es eben schuldenbremskonform ist. Dass es nicht die Grenze, die die Schuldenbremse setzt, überschreitet. Und dann haben sie jetzt halt wieder müssen da und dort noch Streichungsübungen machen, um das auszugleichen. Und solche Übungen wird es in den nächsten Jahren jedes Jahr geben. Das ist die Botschaft von Karin Keller-Sutter.
Wie sieht denn das jetzt für das aktuelle Budget aus?
Sie haben jetzt mit Hängen und Würgen das Ausgleichen gestaltet. Extrem knapp. Und wie knapp? Also, Sie haben jetzt knapp bei einem Budget von 80 Milliarden eine Reserve von 50 Millionen. Und was das bedeutet, ich habe das abgebrochen. Das wäre wie wenn ich oder du würdest 100.000 Franken verdienen im Jahr und du würdest dein persönliches Haushaltbudget so festlegen, dass du Ende vom Jahr noch eine Reserve von 60 Franken hast. Also okay. So knapp budgetiert der Bund im Moment. Und das sieht, oder? Sie drücken es einfach immer ganz knapp unter die Schwelle, die noch zulässig ist. Und dann darf aber nichts mehr Außerordentliches passieren im Jahr, weil sonst sind dann die Ausgaben wie schon zu hoch.
Du hast gesagt, im Moment wird gespart, das wird auch in den nächsten Jahren noch so aussehen. Ist denn das ein Unterschied zu früheren Jahren?
Also schau, ich meine, wir haben, es muss jedes Jahr, es kann ja da, es ist kein Wunschkonzert und jedes Departement kann einfach so viel ausgeben, wie es will. Also man hat so Übungen immer müssen machen, immer wieder müssen machen, mal mehr und mal weniger. Aber Fakt ist, dass jetzt der frühere Finanzminister Ueli Maurer hat mal gesagt, die goldenen Jahre der Eidgenossenschaft sind wirklich vorbei. Wir haben einfach aus verschiedenen Gründen eine massive Zunahme der Ausgaben. Interessant ist ja, dass auch die Einnahmen stark steigen. Jetzt sind es um 5 Milliarden gestiegen, die Einnahmen, weil diverse Steuereinnahmen recht gut gesprudelt haben. Aber die Ausgaben steigen einfach schneller. Und das hat verschiedene Gründe. Oder ein wesentlicher Grund ist namentlich die AHV, dass wegen der Demografie einfach jedes Jahr mehr Geld nötig ist. Das steigt schnell. Und ein zweiter Grund ist im Moment die Armee. Da ist zwar der grosse Anstieg vom Armeebudget, der kommt erst, aber es ist seit dem Ukraine-Krieg auch schon relativ deutlich angehoben worden, das Armeebudget, und das führt jetzt zu einem Engpass. Und dann gibt es halt noch verschiedene andere Bereiche. Also ein Bereich, der im Moment auch recht einschenkt, ist das Asylwesen und die Ukraine-Flüchtlinge, die in der Schweiz sind, oder? Und das sind alles Sachen, die halt schwer steuerbar sind und dann einfach die Ausgaben hochdrücken.
Das sind also die ganz grossen Posten. Gibt es dann weitere Bereiche, die stark ins Gewicht fallen?
Es sind vor allem Bereiche, die erst noch kommen könnten. Oder es gibt im Moment recht viele Begehrlichkeiten, die auch im Parlament noch hängig sind. Also konkret zum Beispiel will man Kita-Finanzierung ausbauen. Es gibt eine Volksinitiative, wo wir darüber abstimmen werden im Juni, dass die individuelle Prämienverbilligung soll massiv erhöht werden. Dann soll die Individualbesteuerung eingeführt werden. Der Eigenmietwert für Wohneigentum soll abgeschafft werden. Und. Und wenn all das würde realisiert werden, dann würde das Loch noch viel grösser. Und der unmittelbarste Posten, der kommt, über den stimmen wir am 3. März ab, nämlich die 13. AHV-Rente. Was dort sehr viele Leute nicht wissen, ist, dass 20% der AHV-Ausgaben nicht über Lohnprozent oder direkt über Mehrwertsteuer finanziert werden, sondern aus der allgemeinen Bundeskasse. Und wenn die 13. AHV angenommen wird, müsste der Bund schon ab dem Jahr 2026, also übernächstes Jahr, jährlich nochmal 800 Millionen zusätzlich ausgeben. Und Karin Keller-Sutter sagt ganz klar, das ist nicht finanzierbar. Auf keine Geissart können wir so einen Betrag so schnell irgendwo rausstreichen. Und darum sagt sie sinngemäss, der Bundesrat müsste wirklich noch dieses Jahr eine Steuererhöhung bei der Mehrwertsteuer vorschlagen, damit man das rechtzeitig finanzieren
könnte. Über die Auswirkungen der 13. AHV-Rente haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Wir können die auch gerne noch verlinken. Markus, wenn ich dir so zuhöre, wirklich sparen, kann man da aber auch nirgends, oder?
Wir haben das Frau Keller-Sutter angefragt und gesagt, auch die Sparmassnahmen, die man jetzt dieses Jahr macht, ja, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, das sind zum Teil keine richtigen Sparmassnahmen. Es hat auch noch so ein paar Budgettricks drunter und so. Und wir haben ihr dann auch gesagt, ja, Frau Keller-Sutter, Sie jammern die jetzt seit über einem Jahr, wir müssen sparen. Diese Woche hat sie in den Medien gesagt, ja, wir sparen immer noch nicht richtig. Wir tun einfach das Ausgabenwachstum ein bisschen bremsen. Wir haben sie dann gefragt, ja, Sterne 5, wann fangen Sie denn an sparen? Und sie sagt, in ihrer ersten Phase sei es jetzt einfach darum gegangen, jetzt einmal kurz das Budget 25 ins Gleichgewicht bringen, im Prinzip mit einer Notübung. Und jetzt sagt sie aber, dass sie jetzt eine grosse Übung aufgleisen will. Noch im März will sie am Bundesrat einen Vorschlag machen. Und zwar schwebt ihr vor, dass man jede einzelne Bundesausgabe anschaut. Schaut, brauchen wir das noch? Wenn wir das noch? Hat das Priorität? Und dann entscheidet, okay, da kürzen wir. Und eben könnte man dann auch Sachen angehen, die eben im Gesetz vorgeschrieben sind. Sachen, die man nicht einfach per Budgetentscheid streichen kann, sondern wo man zuerst das Gesetz ändern muss. Das ist ihr Plan. Sie will das lustigerweise nicht mit eigenen Leuten machen, sondern ihre Idee ist jetzt, dass so eine Expertengruppe mit Externen, die auf niemanden Rücksicht nehmen müssen, oder auf keinen Amtsdirektor, keine Bundesrätin und so, können Vorschläge machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann müsste dann der Bundesrat und Parlament entscheiden, welche von diesen Vorschlägen sie tatsächlich umsetzen.
Und könnte das funktionieren tatsächlich?
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch aus Erfahrung, weil so Übungen hat es in der Vergangenheit vor 10, 15 Jahren schon mehrere gegeben und man hat dann nämlich schon ein bisschen etwas gefunden, aber das ist so im Bereich vielleicht von ein paar hundert Millionen gewesen und da reden wir von mehreren Milliarden, weil das Problem ist einfach Folgendes, oder? Jeder Sparvorschlag muss ins Parlament. Und jetzt einfach ein paar Beispiele, oder? Wenn man bei den Bauern spart, dann wehrt sich die Rechte. Wenn man bei der Entwicklungshilfe spart, dann wehrt sich Mitte links. Wenn man bei der Bildung spart, dann wehrt sich die Linke und die FDP und Mitte wahrscheinlich auch noch. Und so kann man das durchdeklinieren. In jedem Bereich wird es Widerstand geben. Und wie gesagt, es müsste zum Teil auch Volksabstimmungen geben. Und stell dir jetzt einfach mal vor, wir würden die Landwirtschaftssubventionen oder bei den Hochschulen oder beim Strassenverkehr oder bei der SBB oder bei jedem von diesen Sparprojekten gibt es Leute, die massiv würden Widerstand leisten. Und es ist unklar, ob dann das auch beim Volk durchkommen würde. Mhm.
Kann man denn aus heutiger Sicht trotzdem sagen, wer da am Schluss sozusagen könnte den kürzesten ziehen? Also wo könnte gespart werden?
Ich glaube, im Moment, der Bereich, der am stärksten gefährdet ist, ist wahrscheinlich die Entwicklungshilfe. Am Schluss tut man dann immer gerne dort sparen, weil die hat nicht so eine starke Lobby. Das ist ein Bereich. Bildung ist sicher auch einigermaßen gefördert, dass man den Hochschulen Gelder wegnimmt. Welcher Bereich, das recht wenig Angst muss haben, ist die Landwirtschaft, weil die einfach eine sehr starke Lobby haben. Auch beim öffentlichen Verkehr ist es immer schwierig, weil dann da alle Regionen ihre Bändli und Buslinien verteidigen und so weiter. Aber ja, und dann würden alle gerne natürlich zum Beispiel die Asylkosten reduzieren, beispielsweise. Natürlich würden das alle gerne machen, aber eben die Frage ist, man kann ja die Leute nicht einfach irgendwie an Grenzen stellen, die da sind, oder?
Und relativ wenig Sorgen muss sich wahrscheinlich auch die Armee machen im Moment.
Das ist ja im Moment für eine Mehrheit vom Parlament eine Priorität, auch für den Bundesrat. Man erhöht ihre Ausgaben bis 2035 massiv, also bis 2035 soll die Armee total 20 Milliarden mehr bekommen, als sie vor dem Ukraine-Krieg bekommen hätte in dieser Zeit. Allerdings sagt eben die Armee auch diesen Ausbau lange nicht, um wirklich die Armee rechtzeitig, also in nützlicher Frist, auch eine Art wie kriegsbereit zu machen, falls sich die Situation in Europa noch weiter sollte verschlechtern. Aber ja, die Armeeausgaben sind im Moment einigermaßen sakrosankt. Die Diskussion ist einfach dort eher noch, ob man noch mehr gehen sollte. Und wenn man das machen würde, wenn das Parlament da nochmal einen Zacken zulegen würde, das wissen wir nicht, ob es Mehrheiten gibt für das, dann müssen wir in anderen Bereichen noch mehr sparen. Oder, Karin Keller-Sutter hat auch gesagt im Interview, wer mehr Geld für die Armee will, der muss auch sagen, woher das man es nimmt. Wahrscheinlich, das hat sie so explizit nicht gesagt, aber ohne eine Steuererhöhung würde es dann wahrscheinlich nicht gehen. Diese Aussage von der Karin Keller-Sutter geht nicht zuletzt an ihre eigene Partei und an die SVP, wo jetzt verschiedentlich gesagt haben, ja, wir müssen schneller ausbauen. Aber weder die SVP noch die FDP haben einen Plan vorgelegt, wo mehrheitsfähig wäre, wo man dann das Geld hernehmen soll.
Markus, du hast ganz am Anfang von der Schuldenbremse geredet. Die Schuldenbremse, die kommt ja jetzt auch immer wieder ins Gespräch. Um was genau geht es dort?
Die Schuldenbremse ist wirklich eine Schweizer Erfindung, eine Schweizer Spezialität. Etwas, was uns auch von den meisten anderen Ländern unterscheidet. Die Schuldenbremse verbietet es den Politikern per Verfassung langfristig mehr Geld auszugeben, als das Land einnimmt. Sie erlaubt zwar, dass man in einer konjunkturellen schlechten Phase ein bisschen mehr ausgeben kann, aber dafür muss man dann in konjunkturell guten Phasen das wieder einholen. Das ist eine ganz komplizierte Formel, die dazu geführt hat, dass die Schweiz tatsächlich, es ist 2003 eingeführt worden, die Schuldenbremse, und sie hat von 2003 bis zum Ausbruch der Corona-Krise hat sie die Staatsschulden vom Bund um rund 20 Milliarden reduziert. Also die Schuldenbremse ist sehr wirksam.
Wie gross ist die Chance, dass am Schluss auch an dieser Schuldenbremse gerüttelt werden könnte? Und was hätte das für Folgen?
Es gibt Kritik, namentlich auch von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, die Schuldenbremse sei nicht grundsätzlich falsch, aber sie sei einfach schlecht konstruiert, weil sie eben am Staat eigentlich nicht erlaubt, in einer wirklichen Krise, wenn man könnte ja jetzt sagen, wir haben Corona gehabt, wir haben irgendwie jetzt einen drohenden Krieg in Europa, sie erlaubt am Staat nicht jetzt irgendwie einfach 20 Milliarden für die Armee morgen auszugeben. Das ist von der Schuldenbremse her verunmöglicht. Darum gibt es Leute, die sagen, die tut den Staat zu fest einschränken. Und die Kritik ist auch, dass sie sagen, und das ist auch richtig so, oder so wie sie baut ist, unsere Schuldenbremse, wirkt sie nicht schuldenstabilisierend, sondern sie wirkt schuldenreduzierend, oder? Das hängt mit der konkreten Ausgestaltung ab. Also natürlich, es gibt schon lange Forderungen, dass man den Mechanismus anpassen sollte, dass sie weniger hart greift, dass der Staat ein bisschen mehr Spielraum hat. Die Linke unterstützt so Forderungen nach einer Anpassung von der Schuldenbremse seit immer oder seit langem. Aber bei den Bürgerlichen ist das bis jetzt nicht mehrheitsfähig gewesen. Dass die halten eine Art wie ein Mann fast oder wie eine Frau stehen sie hinter dieser Schuldenbremse. Allerdings so unter vier Augen gibt es schon auch Bürgerliche, die sagen, ja, man könnte vielleicht da schon mal darüber diskutieren, aber das getraut sich kaum einer laut zu sagen, weil er dann muss rechnen, dass er recht schnell eine Art fast niedergeschrien würde.
Markus, du bist ja Bundeshausredakteur und das Thema Finanzen, der Sparkurs, das ist ja nahezu ein Metathema, das in alle anderen politischen Bereiche hineinwirkt. Wie wird die ganze Diskussion ums Budget in den nächsten Jahren die Politik beeinflussen?
Ich glaube einfach, wir werden massive Verteilkämpfe haben, oder? Jedes Jahr im Budget und dann eben, wenn es dann Karin Keller-Sutter schafft, wirklich grössere Sparprojekte vorzulegen, werden wir grosse Auseinandersetzungen erleben. Es wird auch jedes Projekt, oder? Es gibt ja sehr viel, vielleicht durchaus wünschbare Sachen, bessere Kita-Finanzierungen, mehr Klimaschutz beispielsweise, mehr Förderung von erneuerbaren Energien, mehr ÖV, mehr Bildung, mehr Forschung, oder? Das sind ja alles nicht schlechte Sachen auf keinen Fall oder mehr Entwicklungshilfe, aber jede Forderung nach einem stärkeren oder sagen wir, wir haben ja gar noch nicht geredet, Wiederaufbau von der Ukraine und so weiter und so fort. Jede Forderung, die in den nächsten Jahren wird kommen, wird sofort die grosse Frage sein, und wie finanzieren wir es, wo holen wir, wer muss dafür sparen, und darum wird uns die Finanzfrage in den nächsten Jahren massiv beschäftigen und darum betrifft sie auch alle, weil am Ende vom Tag endet das wirklich bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern.
Es ist darum wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass wir über das geredet haben. Danke vielmals, Markus, für die Einordnungen.
Danke vielmals, Mirja, dass du es riskiert hast, einen Podcast zu einem so trockenen Thema wie Bundesfinanzen mit mir zu machen.
Und wir hoffen, die eine oder der andere haben es bis dahin geschafft und uns bis zum Schluss zugelassen. Wenn ihr euch noch mehr in das Thema vertiefen wollt, dann empfehle ich euch auch noch das Interview mit der Karin Keller-Sutter. Das findet ihr bei uns auf der Webseite und in der App. Der Link dazu ist im Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr mehr zu politischen und Inlandsthemen möchtet hören, dann kann man auch in unserem Podcast Politbüro jeweils am Freitag die aktuellen Debatten aus dem Parlament und aus Bundesbern noch diskutiert hören von unserer Inlandredaktion. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.